willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Freue mich sehr auf die heutige Folge. Glaub auf die Folge oder die Aufnahme. Haben wir auch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr hingearbeitet. Das Intro kam damals vom großartigen Ben Lorenz. Grüße an dieser Stelle. Aber seitdem ging, glaube ich, viele Scheduling-Versuche und LinkedIn-Nachrichten hin und her und ins Leere und freue mich umso mehr, dass wir heute, wir haben den 23.12., also einen Tag vor Heiligabend, dann doch noch dazu kommen, dieses Jahr miteinander zu sprechen. Bevor ich hier große Begrüßungsreden schwinge, Jessie, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
Ja, danke für die Einladung und danke auch an Ben Lorenz an dieser Stelle, der uns hier zusammengeführt hat. We finally made it.
Yes, und super gespannt auf unser Gespräch. Wir glauben, ich glaube, wir wollen so ein bisschen über das Thema Trigger-basierter Outreach reden, vor allem das Thema, glaube ich, auch Relevanz im Outreach. Das Jahr jetzt hat ja bei vielen Teams dazu geführt, dass wir sagen, Opening Rates oder Response Rates auf E-Mails, auf Telefonate doch irgendwie so schlecht waren wie lange nicht. Und auf der anderen Seite dann auch ein Thema, was, glaube ich, du relativ erfolgreich mit deiner Company spielst, Empfehlungen und darauf ein bisschen eingehen, wie ihr das macht. Willst du aber zunächst nochmal für die 2, 3 Leute, die dich vielleicht nicht kennen, ein paar Sätze zu dir sagen, was du machst, wer du bist, auch was dein Unternehmen macht.
Ja, hallo alle zusammen, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin die Jessie, Gründerin von Loi. Ich bin in München aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Und nachdem ich ein paar Unternehmen in Deutschland gegründet habe, haben wir uns entschieden, mit dieser Company in die USA zu gehen. Deswegen unser Fokusmarkt ist eigentlich in den USA, hauptsächlich Westküste und Ostküste, San Francisco und New York. Und ja, jetzt bin ich gerade hier in München, passend zur Weihnachtszeit.
Willst du nur kurz 2 Sätze sagen, was ihr bei Loi macht?
Gerne. Also bei Loi helfen wir anderen Unternehmen mit dem Number One Problem überhaupt, die richtigen Kunden zu finden und das so schnell wie möglich. Warum ist das wichtig? Gerade egal, ob man ein kleines Unternehmen ist oder ein größeres Unternehmen ist, man muss sich immer neu positionieren und überlegen, okay, wie gehe ich den Markt am schnellsten an? Wie penetriere ich den Markt? Aber es gibt keine einzige Lösung, die einem dabei hilft, das strategisch anzugehen. Mit Loi vorqualifizieren wir letzten Endes Leads und helfen Unternehmen, möglichst schnell Zielkunden abzuarbeiten und gucken uns eben dahingehend auch Signale, Trigger, Charakteristiken an, die eben zum jetzigen Zeitpunkt für das, was du anbietest, wichtig ist.
Sehr, sehr cool. Auch für dich, bevor wir reinstarten und ins Thema gehen, die Frage, die ich all meinen Gästen am Anfang stelle. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales, vielleicht auch im Unternehmertum in deinem Fall ist und wie du damit umgehst?
Die unbequemste Wahrheit, also was mich, also gerade jetzt auch im US-Markt, wenn wir viele Verträge abschließen und eine Unterschrift draufkommt, da muss ich sagen, solange das Geld nicht auf dem Konto ist, glaube ich dem fast schon gar nicht mehr. Diese Predictability im gesamten Sales-Prozess und das, was man unter Kontrolle hat, ist sehr schwierig zu navigieren. Und ja, man muss sich einfach auf alles vorbereiten. Letzten Endes ist es eine Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Gegenüber, was viel wertvoller ist, fast schon als eben teilweise ein Vertrag.
100%. Ich hatte das Gespräch gerade in der letzten Folge mit Daya, wo es auch um das Thema ging, Kommunikation auf Augenhöhe und dass wir im Sales-Prozess als Sales-Reps oft irgendwie in so einer Art Bittstellerhaltung sind und den Kunden bloß nicht verärgern wollen, bloß nicht auf den Schlips treten wollen und in dem Moment, wo er gesigned hat, aber den bitte auch ganz, ganz schnell weghaben wollen und in so eine Überheblichkeit verfallen. Weil der Kunde, was will der denn jetzt schon wieder, was nervt der denn jetzt schon wieder, kann der bitte zu CS gehen? Und dass das Dinge sind, die wir sehr häufig wahrnehmen. Was geht's in die Richtung von dem, was du auch gerade gesagt hast?
Ja, ist sehr spannend. Also ich sag's immer so, also zum Thema Unternehmertum, um da den Bogen zu schließen. Man arbeitet auf die Dinge so lange hin im Sales. Also egal, was man jetzt verkauft, ob es deine Companies an Investoren oder ein Produkt an Kunden. Man arbeitet so lange hin, dass wenn dann mal irgendwas auf dem Tisch ist, dann ist man irgendwie auch ganz froh, wenn es mal ein Ende nimmt. Und ich kann sein, dass man halt dann dazu neigt, das dann weiterzuschieben. Ich glaube, wenn man als Sales-Mitarbeitender natürlich dann die Verantwortung nicht mehr hat, da kann man es abschieben. Ich glaube, als Gründer kann man es halt niemanden abschieben, weil letzten Endes ist man dann doch dafür verantwortlich. Aber ja, ich glaube, der Abschluss des Ganzen wird dann wahrscheinlich irgendwann mal hoffentlich ein Exit sein.
Nice. Ich glaube, zurück auf Sales, wir oft nicht im Bewusstsein haben, dass für uns die gesamte Customer Journey bis zur Signature ja eigentlich unsere Verantwortung ist und wir feiern im Prinzip den Deal und die Unterschrift, weil wir dann die 50.000 idealerweise gebucht, dann vielleicht auch irgendwann auf dem Bankkonto haben und dafür bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite für den Kunden ja dann eigentlich die Customer Journey eigentlich erst losgeht. Das vorher ist ja sein Entscheidungsprozess, bis er sich dann für einen der möglichen Partner entschieden hat. Dass das ganzheitliche Denken da oft einfach fehlt.
Ja, deswegen sehen wir jetzt auch immer mehr, dass die Leute zu mehr Full-Cycle-AEs gehen. Also die nicht nur den die SDR spielen, sondern auch den DCS. Und haben dann sozusagen mehr dieses Account-Based Selling, dass jeder einfach zugeordnete Accounts bekommt, was natürlich schon sehr viel Context-Switching und Expertise in allen Bereichen erfordert.
Finde ich auch ein super spannendes Thema. Wir wollen heute aber eigentlich über Outreach in gewisser Weise sprechen, beziehungsweise wie wir im 2025 immer noch mit möglichst vielen potenziellen Kunden ins Gespräch kommen. Ich habe es gerade eingangs gesagt, ich glaube, so Opening Rates, Response Rates auf E-Mails sind so tief wie wahrscheinlich nie zuvor, weil irgendwie alle Inboxen geflutet sind, wir irgendwie eine Vertrauenskrise im Sales haben und es ja immer schwieriger wird, Kunden zu erreichen, zumal irgendwie 90% der E-Mails, selbst in meiner Inbox, wahrscheinlich so generisch beschrieben sind, dass man darauf gar nicht antworten kann. Wie siehst du denn so die Entwicklung im Outbound-Sales oder im Sales generell? Wie komme ich im nächsten Jahr noch an, als SDR, an ausreichend Meetings? Als AI habe ich die gleiche Herausforderung.
Ja, also ich glaube, egal wer die Herausforderung hat, sie ist auf jeden Fall da richtig. Also egal ob SDR, AIs oder Founder, wenn sie Founder der Sales machen. Ja, you have to break through the noise. Viele haben natürlich gesagt, AI, SDRs werden den Job übernehmen und werden erfolgreicher sein. Genau das Gegenteil ist eingetroffen. Mehr Spray und Pray kam zur Tagesordnung und was dazu geführt hat, ist, dass man halt jetzt doch eigentlich strategischer sein muss, mehr strategischer mit seinen Prospects umgehen muss, als man es eigentlich zuvor machen musste. Das Problem, wieso AI-SDRs beispielsweise scheitern, ist, dass sie sich wirklich nicht hinsetzen und überlegen, hey, wen soll ich eigentlich als erstes von meiner großen Liste angehen? Wer ist diejenige, die am meisten von meiner Lösung profitieren können? Genau diese Überlegung macht halt eine AI-SDR nicht, was dazu führt, dass Unternehmen jetzt schnell erkannt haben, überhaupt outbound zu machen, Outreach oder Referral Network. Das Erste, wie man es angehen kann, ist, sich wirklich strategisch zu überlegen, wer sind meine Zielkunden, und dann überlege ich mir eine Strategie, wie erreiche ich die Zielkunden. Wenn man das runterbricht, heißt das nichts, wie man es früher gemacht hat, im Account-Based Sales, ist, man sucht sich einfach wenige Accounts aus und dann gibt man alles, verschiedene Channels und Co. Das heißt, entweder hat man eine große Accountliste und ein Channel, der sehr gut funktioniert, was aber heutzutage nicht mehr der Fall ist, oder man hat eine kleine Accountliste und nutzt ganz, ganz viele Channels. Und ich glaube, das ist das, was wir sehen, was sehr gut funktioniert. Einfach sich die besten Accounts für einen aussuchen und dann diese mit Outbound, LinkedIn, Cold Calling, Referrals, also alles dafür geben, um einen Fuß in diesen Account reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob das auch in die Richtung geht, was du mitbekommst.
Weitestgehend. Ich finde es spannend, gerade bezogen auf die AI-SDRs, die du angesprochen hast, weil ich meine, in der Wahrnehmung zumindest, dass da sehr, sehr viel Geld reingepumpt wird, auch VC-Money, dass da viel Fokus drauf gelegt wird. Und auf der anderen Seite, dass zum Beispiel auch Winning by Design, wo ich davon ausgehe, dass 70% der Sales-Jobs durch eigentlich AI oder Digitalisierung, Automatisierung ersetzt werden können, perspektivisch in den nächsten Jahren. Ob also quasi, wenn du sagst, es ist rückläufig, jetzt schon das Momentaufnahme ist, weil die Modelle noch nicht gut genug sind, weil am Ende musst du die ja auch entsprechend füttern. Sprich, wenn ich weiß und die zum Beispiel kombiniere, die Dinge, ne, ob ich dann nicht auch wieder zum Beispiel darüber einen starken Grad von AI in meinem Outreach nutzen kann. Abgesehen davon finde ich das, was du sagst, einen logischen Ansatz, dir die besten Accounts zu nehmen. Und für mich, was für mich seit Jahren immer funktioniert, seit ich Sales mache, waren immer Empfehlungen. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Und dann immer versucht, die anderen Kanäle mit reinzunehmen. Also zu sagen, wenn ich jemanden anrufe, dann mache ich das lieber mit lieben Grüßen von jemandem. Genauso, wenn ich eine E-Mail schreibe. Mhm. Idealerweise habe ich gleich das Intro. Aber das ist dann, glaube ich, ein anderes Thema.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube, was wir gesehen haben, dass AI-SDRs dieses Jahr nicht funktioniert haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nächstes Jahr nicht funktionieren. Die Welt bewegt sich schnell und das bedeutet auch nicht, dass perspektivisch in 5 bis 10 Jahren wir in ganz andere Sprünge sehen werden. Wenn du mich fragst, was kann man heute tun, um sich für 2025 gut vorzubereiten, dann ist es wirklich, sich hinzusetzen, was ist meine Strategie als Unternehmen, was ist mein Produkt, was ist mein Differentiating Faktor und wer sind meine 100, 200, 300.000 besten Kunden, die ich dieses Jahr angehen kann mit meinem Team, das so und so groß ist. Wenn du weißt, wer deine Kunden sind und wenn du ganz genau weißt, wer die Personas sind, die man angeht, dann kannst du auch ein AI-SDR nutzen. Aber dieses Strategische, das Taktische ist kein Problem mehr, glaube ich. Das Strategische ist ein bisschen das Problem bei den Unternehmen. Die meisten Unternehmen wissen eben nicht, wer ihre Top 100, 200, 300 Accounts sind. Die wissen auch nicht, wer ihr nächstbester Account ist. Und genau das ist das Problem. Und so holistisch gesehen wird es, glaube ich, auch nicht bald eine AI-Lösung lösen können. Weil dafür sind die Systeme noch viel zu fragmentiert. Und die Daten sind auch einfach noch nicht, die Datengrundlage ist einfach nicht da. Es gibt zu wenig Daten pro Unternehmen.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich sehe das nicht nur ich glaube, es beginnt auf Unternehmensebene zu sagen, was sind meine Top-Accounts, die ich angehen möchte. Das geht aber auch für jeden einzelnen Sales Rep. Also wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich 2. Januarwoche. Und das ist auch das Erste, was ich üblicherweise zum Jahresanfang machen würde, mir zu überlegen, was sind meine Ziele, die ich habe? Wie erreiche ich die? Also mal generell die ganzen Unit Economics runter zu excelen und einen Überblick zu haben, wie viele Accounts muss ich denn überhaupt ansprechen, wie viele Ansprechpartner. Und mir für mein Aufgabengebiet, für meinen Territory oder für meine Industrien oder wie auch immer man es definiert hat, genau diese Accounts zu nehmen und dann eben systematisch anzugehen. Und dann würde ich mich tatsächlich aber auch mit KI hinsetzen und überlegen, ob mir die nicht helfen kann, das ein Ticken leichter zu machen, dass ich nicht eben jede E-Mail-Sequenz komplett persönlich schreibe, sondern idealerweise eben auch wirklich Insights über KI generiere.
Ja.
Nee, beziehungsweise vor allem die Copy.
Absolut. Und mich würde natürlich interessieren, wie du so ein Territory Planning gemacht hast, weil was wir jetzt sehen, unsere Kunden, die starten so bei Series A, die haben natürlich ein großes TAM, Total Addressable Market, und wie sie es davor gemacht haben, war, okay, wir gehen jetzt auf Apollo oder Zoom Info, holen uns eine große Liste und dann irgendwie teilen wir das auf. Das funktioniert halt nicht mehr. Ja, was siehst du auf dem Markt gerade, was Territory Planning anbelangt? Ich glaube, das ist gerade so ein super trendy Thema, gegeben, dass viele jetzt schon damit angefangen haben oder eben noch Anfang nächsten Jahres durchführen werden.
Ja, also ich habe auch in meiner letzten Rolle, als ich angefangen habe, war das Credo so, ja, wir können ja eigentlich alles angehen von den beiden Gründern. Und wenn du Sales für jeden machst, dann machst du es irgendwie für niemanden, weil du in deinem Messaging überhaupt nicht präzise bist und überhaupt kein Expertenwissen, auch industriespezifisches Wissen aufbaust. Und was wir gemacht haben, glaubt, das haben wir manuell gemacht, ist aber auch etwas, was ihr, glaube ich, automatisiert dann eben mitnehmt, ist eben genau dieses Thema zu gucken, wer sind eigentlich die Accounts, die wir haben, welchen Industrien sind die, also welche Gemeinsamkeiten haben die, und sind quasi die, die most likely to win sind und nicht nur eben am ehesten zu gewinnen, sondern bleiben auch am ehesten, am längsten, sind leichter abzusellen, sind und Co., dass wir wirklich eben sehen, wer sind eigentlich wirklich die ICP-Kunden, würde ich es mal definieren, wo wir den größten Mehrwert sehen und dann in der Planung zu überlegen, welche größeren Blöcke habe ich, dann so aufzuteilen, wie es Sinn ergibt. Ich meine, wenn ich jetzt 3 Sales Reps habe, würde ich es jetzt auch nicht komplexer machen als notwendig. Also wenn du natürlich irgendwie so Personio bist und irgendwie, keine Ahnung, wie viel 150 SDRs gefühlt schon alleine hast, ja, dann ergibt es Sinn, dass man natürlich in komplexen Territories arbeitet oder Account, ich sage mal, Books of Business oder ähnliches. Ansonsten bin ich immer Freund davon, ein hohes Maß an Eigenverantwortung auch an die Seller zu geben. Natürlich nicht zu sagen, hey, macht einfach, aber mit dem Sales-Team gemeinsam zu planen, welche Accounts jeder angehen möchte, innerhalb bestimmter Branchen oder Industrien, welche Accountgröße und Co.
Ja,
und
nee.
Basiert auf den Daten, die wir natürlich haben.
Ja, nee, absolut. Vielleicht ja, um dir einen kurzen Einblick zu geben, um das Thema abzuhandeln, wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Also die geben uns ihre Closed Ones oder Dream Accounts oder nicht nur Closed Ones, also wie du gesagt hast. Also ein Closed One ist das, was eine Sales-Organisation interessiert, aber wenn du zum Customer Success Team gehst und fragst, ja, wer sind deine besten Accounts, das werden ganz andere sein. Und wenn du zu Marketing gehst, die werden dir auch was anderes sagen und die Product-Leute auch. Das heißt, man muss eben gucken, was sind wirklich die besten Kunden, die ich vielleicht in der Vergangenheit geschlossen habe, und zwar gemappt auf die gesamte Organisation. Und dann Commonalities ableiten, wie du gesagt hast, angefangen bei der Industrie. Aber es geht ja natürlich noch viel tiefer. Wir müssen das Businessmodell der Unternehmen verstehen. An wen verkaufen sie? Was verkaufen sie? Wie hoch verkaufen sie? Wie ist deren Sales-Organisation aufgebaut? Wie sind deren Prozesse und People in der Organisation? Was für ein Tech-Stack nutzen sie? Und erst wenn man das alles versteht, diese Key-Charakteristiken, kann man dann seine Leadliste nehmen und sagen, okay, das sind die Charakteristiken beyond industry and size, die wichtig sind für unser Produkt, damit wir das schnell an die Frau bekommen. Ja, aber es ist tatsächlich ein bisschen komplexer, als man das immer annimmt,
ja,
wenn man das analysieren möchte.
Definitiv. Und 2 Dinge, die du gesagt hast, glaube ich, ganz wichtig. Das eine ist dieser Feedback-Loop zwischen Customer Success und dann am Ende aber auch eben Marketing, beziehungsweise von Marketing über Sales dann wieder zum Customer Success. Okay. Extrem wichtig, dass wir eben einfach keine Silos haben, sondern eine gemeinschaftliche Go-to-Market-Strategie. Weil im Endeffekt wollen wir natürlich mehr Umsatz generieren und das bedingt eben, dass wir die richtigen Kunden gewinnen. Also ich habe es damals erlebt, es wird wirklich selten dieses Pareto-Prinzip so exakt gepasst hat, wie genau da. Also der Großteil der Kunden, wirklich 20% der Kunden sind die, die wirklich Umsatz machen. Die machen auch am wenigsten Aufwand, weil es läuft. Und die anderen sind die, wo es nicht läuft. Und die haben natürlich immer riesigen Demand und Fragen und weil das Produkt eben für sie in ihren Augen nicht funktioniert. Und es ist ja auch irgendwo in gewisser Weise nachvollziehbar. Und aber um mal die Frage abschließend zu beantworten, ja, würde es genauso machen, wie du es gerade beschrieben hast, und mir dann wahrscheinlich Tools nehmen wie beispielsweise Ocean.io und mir Lookalikes suchen, die ich eben sehr gezielt angehen kann. Ich meine, wie die Industriedaten, die du genannt hast, oder so Tech-Stack-Usage beispielsweise, oder gibt es irgendwelche Trigger-Events, die ich sichtbar machen kann, das kann ich mir dann entsprechend auch wieder scrapen und raussuchen. Aber das weißt du offensichtlich besser als ich.
Ja, ich gebe dir ein Beispiel, weil ich finde es immer so faszinierend, was man eigentlich alles machen kann. Ocean.io ist, by the way, ein Partner von uns. Wir kreieren keine Leadslisten. Wir haben eine Partnerschaft mit Apollo und Ocean.io. Aber ja, genau, du hast halt eine große Liste, ja. Aber eine Longlist ist halt immer noch keine Shortlist. Und was halt, wenn Leute zu uns kommen, die wollen eigentlich aus einer langen Liste eine kurze Liste machen, weil sie die vorqualifizieren, die Leads. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Unternehmen Warmly kennst. Das ist ein bisschen ähnlich wie Sixth Sense.
Mal gehört, aber es sagt nicht ganz konkret.
Letzten Endes, oder machen wir es ganz einfach. Du kennst Tools wie Lusha oder Cognizant, oder? Genau, die verkaufen dir Telefonnummern. So, die nutzen unser Tool, um herauszufinden, hey, aus meiner großen Liste, weil ich kann eigentlich alle angehen, die ein Sales-Team haben letzten Endes oder alle Industrien angehen, aber die nutzen uns, um herauszufinden, wer sind eigentlich die Unternehmen, die so Info nutzen, wer sind die Unternehmen, die überhaupt Cold Calling betreiben, wie kriegen sie das heraus? Die nutzen Loi, um die Historie an Job-Ads zu scrapen. Und aus den Jobbeschreibungen kriegen sie heraus, okay, hat jemand in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit SDRs oder AEs angestellt, die Cold Call müssen, Fikation. Hälfte der Leads, die ein Rep angegangen ist, ist aus dem System raus, weil die sagen, die machen gar kein Cold Calling, das ist eine verschwendete Zeit, verschwendete Ressourcen. So, jetzt fokussieren sie sich nur auf die Unternehmen, die überhaupt Cold Callen. Und der Pitch ist ein ganz anderer, weil du als Rep gehst rein, hey, ich weiß ganz genau, dass du Cold Callen musst. Das heißt, die Confidence bei den Reps ist viel höher, weil sie ganz genau wissen, warum, weshalb. Und durch diese Confidence können sie dann auch Gespräche auf Augenhöhe führen, weil wir sagen immer consultative sales on scale. Du musst wissen, warum, weshalb du jemanden anrufst, warum, weshalb du jemanden schreibst. Und entweder machst du es selber manuell, was super zeitintensiv ist, oder du hast halt jemanden, der das für dich vorarbeitet. Aber dieses Lusha-Cognism-Beispiel ist eigentlich ein sehr, sehr gutes, das einfach mal zu verinnerlichen.
Definitiv. Ich glaube, wichtig ist nur, zumindest was ich immer sage, das ist etwas, eine Arbeit, die du nicht, du kannst sie automatisieren, wenn du sie verstanden hast. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Verantwortung dafür bei sich zu sehen und dann eben am Anfang beispielsweise, lass es sein, dass du Stunden am Anfang für die ersten Leads investierst, um zu wissen, wie du die Informationen findest, weil du weißt, wie du sie findest, dann ist es auch deutlich leichter, den Prozess danach zu automatisieren und deine Leadlisten entsprechend zu filtern, anzureichern und Co.
Wessen Verantwortung ist es?
Das ist eine sehr gute Frage. Das geht ein bisschen auch in die Richtung der Frage, wo ist KI angesiedelt im Unternehmen? Wer hat die Verantwortung im Sales dafür? Ich würde wahrscheinlich sagen, dass in erster Linie, wenn ich das habe, würde ich es bei Revenue Operations sehen. Und wenn ich Revenue Operations nicht habe, dann die höchste Position im Leadership, die Verantwortung hat für Revenue, was dann meistens eben ein CRO ist oder der idealerweise alle drei Bereiche dann Customer Success, Sales und Marketing vereint. Ansonsten hast du wieder das Problem, dass potenziell Silos entstehen, wenn du das jeweils auf die Heads verteilst. Aber das ist, glaube ich, immer die Schwierigkeit da drin. Wie siehst du das denn?
Ja, ich bin komplett bei dir, ehrlich gesagt. Bei den guten Unternehmen liegt es bei RevOps, klar, oder Go-to-Market Engineers, wie man sie heute so schön nennt. Oder wenn keiner im Unternehmen drin ist, der sich um diese datengetriebenen Themen kümmert, dann ist es normalerweise Head of Sales, VP of Sales. Und die wirklich übernehmen die Verantwortung. Die wollen nicht irgendwelche blöden Leads unfair an ihre Reps verteilen. Die wollen nicht, dass die Reps irgendwie Zeit verschwenden, irgendwas zu tieren oder subjektiv zu analysieren, sich anzugucken. Weil sie sagen, okay, ein AE, der soll dafür da sein, der soll einen guten Lead angehen und einen guten Prospect an Land ziehen. Aber es ist unsere Verantwortung zu sagen, was ein guter Prospect ist oder nicht. Aber bei vielen Unternehmen sehen wir das nicht, wo dann die Reps rumlaufen, like chicken with their heads cut off. Die haben keine Ahnung, was sie tun. Die wissen gar nicht, was irgendwie gut ist, was schlecht ist. Sie verschwenden so viel Zeit mit unnötigen Dingen wie, lass uns die Website angucken, lass uns schauen, was sie gefundraised haben, wann da einen Pitch zu machen, können gar nicht die Brücke schlagen zwischen, das ist das Produkt, das ist der Wert des Produkts, welchen Wert das Produkt bereitet. Und das ist, wieso die Person und dieses Unternehmen davon profitieren könnte. Das fehlt.
Fair, aber ist es dann nicht das Hauptproblem? Weil aus meiner Sicht die Verantwortung von einem Sales Rep, der Outbound macht, ist es doch genau, diese Brücke zu bauen, zu sagen, warum spreche ich gerade genau dich an, Jesse? Welches Problem hast du basierend auf eines Triggers, einer Hypothese, die ich habe, dieses Problem zu validieren und dann zu sagen, hey, und dafür habe ich eine Lösung, die dir im Prinzip diesen Mehrwert bietet. Also das ist doch die Daseinsberechtigung von einem Sales Rep. Ich bin 100% bei dir, dass es die Aufgabe ist des Unternehmens, denen diese Research-Arbeit, diese Frameworks, die ich vielleicht dazu nutze, so leicht wie möglich zu machen. Dass ich möglichst viel Zeit mit Sales verwenden kann und mit Sales-Aktivitäten. Auf der anderen Seite, wenn der Großteil der Unternehmen das nicht tut und ich bin heute Sales Rep, ist die Frage, die ich mir doch stelle, wie komme ich dahin, dass ich eben genau die relevanten Infos kriege?
Ja, und ich glaube, da war Post-Covid leider nicht so förderlich, weil alles in der Kadenz geschoben worden ist. Und man hat tatsächlich dieses Verständnis, dieses Business Acumen, Business Kontext fast schon verloren. Und jetzt geht's wieder sogar zurück.
Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich glaube, das Problem war, dass wir Sales Engagement Tools überhaupt ins Leben gerufen haben, weil irgendwann mal jemand die Idee hatte, eine E-Mail zu versenden. War ja mal irgendwann einer der Erste, der gesagt hat, hey, ist E-Mail geil, neues Akquise-Tool nutze ich jetzt. Daraus wurden dann ganz viele, die E-Mails versendet haben und dann haben alle angefangen, Reminder zu versenden und Reminder für Reminder. Und wir sind an den Punkt gekommen, dass wir einfach nur Massen-E-Mails versendet haben, ohne Personalisierung und Relevanz. Und jetzt fällt es natürlich auf die Füße. Aber dieses Thema Sales killed Sales ist immer schon aktuell gewesen und das sehen wir halt an diesem Beispiel extrem gut, dass dann, wenn in dem Moment, wo alle die Idee haben, etwas zu kopieren oder zu nutzen, was funktioniert, das eben für die Gemeinschaft nicht mehr so gut funktioniert und du dich immer wieder neu erfinden und weiterentwickeln musst.
Das stimmt, ja, das ist ein guter Punkt, ja. Sales killed Sales, total richtig. Ja, was ist so ein bisschen dein Ansatz zwischen, woher dieses ganze Sales Engagement-Thema kam, war ja auch, dass viele Lösungen sehr fokussiert waren. Und somit konntest du natürlich einen Painpoint gezielter angehen in so einer E-Mail und konntest es eigentlich relevanter darstellen, als du es vielleicht heutzutage kannst, wo Lösungen einfach größere Plattformen sind, verschiedene Features haben und viel breiter. Das heißt, wenn du eine E-Mail nutzen möchtest, finde ich, musst du sehr stark segmentieren, um es halt wieder relevant zu machen. Also ich gucke auf E-Mails, nicht alle, klar lösche ich welche, wenn ich im Stress bin, aber oftmals kriege ich schon eine E-Mail, wo ich mir denke, ah, das könnte interessant sein. Und dann schiebe ich es in einen Ordner und denke mir, ah ja, wenn wir nächstes Jahr in der Stage sind, dann wäre das eigentlich ganz spannend, mit denen zu sprechen. Und ich glaube, dass viele so agieren. Also nicht alles wird direkt gelöscht. Und es gibt schon noch Potenzial in E-Mail.
Ich würde dich so gerne in 6 Monaten, 12 Monaten darauf challengen, in diesen Ordner zu gucken, wie viele von diesen E-Mails du wieder angefasst hast. Weil ich sehe das auch so, ich habe auch so E-Mails, wo ich denke, ja, das könnte mal spannend sein. Also fairerweise, meistens lösche ich alles, was in E-Mail reinkommt, ungelesen. Aber die E-Mails werden doch danach nie wieder angefasst. Die werden irgendwie wegarchiviert und gut ist. Aber es ist ein spannendes Thema, weil natürlich funktioniert E-Mail noch. Es funktioniert halt nur nicht mehr so gut. Also ich will es auch nicht totreden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist am Ende, genau wie du gesagt hast, du musst halt A, gelesen werden. Das ist in der heutigen Zeit immer schwieriger, weil immer mehr Zeug reinkommt. Und du musst durch dieses, du hast so schön gesagt, Break to the Noise, als Hauptherausforderung durchkommen. Aber das gelingt halt den meisten E-Mails nicht, wenn du irgendwie anguckst, dass Open Rates teilweise bei 10% und Co. liegen. Bei einer guten E-Mail, früher hattest du locker 75%. Das schaffen jetzt heute die allerwenigsten Companies. Der einzige Weg, den ich noch sehe, dass man es wirklich schafft, auf diese Größenordnung zu kommen, ist halt, dass man Empfehlungen nutzt, gemeinsame Kontakte, Intros. Das ist ja auch so ein Thema, über das wir sprechen wollen, was ihr, glaube ich, auch relativ erfolgreich nutzt. Weil wenn ich in meine E-Mail reinschreibe, in den Betreff, liebe Grüße von Jessica Peely, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der dich kennt, die öffnet, sehr, sehr, sehr hoch. Und dass ich darauf eine Antwort bekomme.
Ja.
Ist meine mit Abstand erfolgreichste E-Mail, die ich habe, ist genau die. Mit einer Empfehlung quasi jemand anzugehen, weil dann kriegst du 100% Open Rate und Antwortraten von über 80%.
Ja, nee, absolut. Ich glaube auch tatsächlich, nur E-Mail wird es nicht sein, weil du mich challengen wolltest. Tatsächlich hatte ich eine E-Mail bekommen vor einem Monat oder so und fand sie ganz interessant und dachte mir, naja, könnte spannend sein. Und erst gestern oder vorgestern habe ich eine Ad oder einen Post von dem Gründer, glaube ich, gesehen oder von jemandem, der es auch nutzt in meinem Netzwerk. Ich weiß nicht, es gab so 3 Touchpoints. Und ja, jetzt bin ich so weit, wo ich sage, hey, let's buy it. Also okay, es funktioniert, aber weißt du, diese E-Mail hat mich als erstes zum Nachdenken gebracht und dann hat mich LinkedIn validiert.
Fair. Aber war da denn aber noch, Challenger-Frage, war da noch eine weitere Touchpoint irgendwie, also der Trust-Faktor kam über eine weitere Person in deinem Netzwerk, der du wahrscheinlich irgendwie vertraust oder wo du einen Stellenwert siehst? Kam noch mal irgendwie so ein Touchpoint zu der Empfehlung oder sowas ins Spiel? Weil das ja tatsächlich bei über 90% der Kaufprozessen heute der Fall ist.
Nein, aber ich muss sagen, das ist auch ein sehr low ACV Produkt. Also wäre das jetzt irgendwie ein 50k Purchase, dann glaube ich, und wir wären deren Dream Account, wovon ich nicht ausgehe, dann glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn man jetzt noch eine Warm Intro bekommen würde. Und ich glaube, dann wäre es eigentlich schon ein guter Schritt. Aber let's talk about Warm Intros and go to network.
Mega gerne, weil ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, aber du arbeitest ja auch mit Scott Lees zusammen, der das ja auch auf LinkedIn propagiert als der eine Kanal schlechthin. Und ich fände es super spannend zu verstehen, wie du mit Empfehlungen oder mit Warm Intros arbeitest.
Ja, also zwei Dinge. Warm Intros ist eine Sache und die andere Sache ist Referral Partnerships. Ich unterteile jetzt mal. Scott Lees ist einer unserer Advisor, also mit dem wir auch an Go-to-Market-Themen zusammenarbeiten. Zusätzlich ist er ein Referral-Partner. So, das sind zwei unterschiedliche Verträge in dem Sinne. Eine Warm-Intro kriegen wir von einem Investor. Eine Warm-Intro kriegen wir von einem Advisor. Eine Warm-Intro kriege ich von Family and Friends. Ich sag mal so, das ist not so scalable. Es ist ganz nett, aber es ist nicht ganz skalierbar. Mit unseren Referral-Partnern, das ist zum Beispiel auch Scott, aber auch andere, das sind Leute in dem Netzwerk, die ein größeres Netzwerk haben als ich.
Mhm.
Und wie läuft der Prozess ab? Also was besonders
wie unterscheidest du die beiden? Weil im Endeffekt, ob ein Referral-Partner oder ein Warm-Intro aus deinem Network landet bei dir ja auch immer als idealerweise Intro oder als ein Action-Item mit, ich darf von der Person grüßen oder wie auch immer. Wir haben eine Outreach-Strategie.
Ja, also in den USA ist eigentlich das Thema immer Double Opt-in. Das heißt, ich frage, hey, kannst du mir eine Warm Intro machen? Und dann wird die Person erstmal gefragt, hey, kann ich euch connecten? Und wenn die Person sagt ja, dann werden wir zusammen in eine Konversation gebracht. Und dann wird meistens ein Meeting gebucht. Eine Warm Intro, also wenn ich Investoren habe oder Advisor, dann frage ich die schon ab und zu mal, hey, ich habe gesehen, du bist mit dem und dem connected, würdest dir das was ausmachen, eine Warm-Intro zu machen. Das ist gut, aber es kann ich halt nicht exploiten, weil ich will jetzt nicht irgendwie jeden Tag nach 10 Intros fragen. Bei den Referral-Partnern ist das aber ein bisschen anders. Da bereite ich wie so eine Outbound-Cadence Listen vor. Listen, die in meinem ICP sind, mit denen mein Referral-Partner connected ist, und ich teile diese Liste und dann sagt mir der Referral-Partner, kann ich machen, kann ich nicht machen, passt nicht. Und sobald die Intro gemacht wird und ein Deal closed, gibt es Referral-Fees. Das ist entweder Cash, also Revenue Share, zu einem gewissen Prozentsatz, oder sie bekommt Credits auf Loyi. Das heißt, einige unserer Kunden dienen als Referral-Partner. Wenn die einen Call mit einem Prospect annehmen, weil wir sagen, hey, der ist ich glaube, aktuell, wenn du auf unserer Homepage gehst, siehst du Talk to Customer. Das heißt, wenn du bei uns High ICP bist und du willst mit einem Customer sprechen, connecten wir dich mit dem ähnlichsten Kunden. Wenn der Kunde das annimmt, dann kriegt er wegen Compliance Credits anstelle von Geld.
Smart. Aber das heißt, ein Referral-Partner ist meistens eine Person oder Unternehmen, das euch eben, mit dem ihr quasi einen Empfehlungsgebervertrag habt, der dann für das Intro im Erfolgsfall, wenn dort eine Unterschrift bzw. Geld überwiesen wird, seine Beteiligung bekommt. Ich find's spannend, weil wir hatten natürlich auch beides. Ich finde auch dieses Double-Opt-In fair. Also ne, meistens fragst du die Person, hey, kann ich euch connecten? Die sagt ja und dann macht man das. Oder umgekehrt, für mich immer aber eine gute Frage eben auch zu wissen, hey, wie ist dagegen, dass du mich vorstellst? Manche machen es sofort, manche fragen eben erst nach. Gerade bei kleineren Accounts war für mich auch immer eine gute Frage, spricht was dagegen, von dir zu grüßen. Hat auch immer hervorragend funktioniert. Nö, mach mal. Und dann kannst du einfach direkt anrufen, weil es ist nicht mehr ganz so kalt und der Einstieg ist einfach ein bisschen leichter. Finde aber auch, dass der erste Teil, das was du meinst, hey, das ist nice to have, sehr, sehr gut planbar ist, beziehungsweise wenn man ihn strategisch richtig einsetzt, also zu wissen, wen kann ich eigentlich nach Intros fragen. Die Referral-Partnerschaft dagegen ist natürlich für euch einfacher umsetzbar, weil du bereitest eine Liste vor und die gibst du weiter und wer die Person kennt, sagt, jo, mach ich. Das ist natürlich das Traumszenario, was ich mir erarbeiten kann, was als Sales-Web, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist, wenn man das eben alleine umsetzt.
Ah, ja und nein. Ich meine, es hat noch nie im Leben geschadet, ein gutes Netzwerk zu haben.
Auf keinen Fall.
Ich sag immer, entweder hast du Netzwerk oder du hast Geld. Du kannst mit beidem eigentlich ohne das andere ganz gut auskommen im Leben. Und ich sehe das genauso gut, ja, egal ob jung oder alt, established, nicht established. Ich glaube, man sollte immer ja, an seinem Netzwerk arbeiten und geben und nehmen. Also ich glaube, das Netzwerk wird dich immer unterstützen, wenn du halt auch jemand bist, der halt unterstützt. Und ich glaube, das ist halt das, was man sich als Grundmission mitnehmen sollte. Bei den Referral Partnerships, und das hat eben auch Scott mir letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, der meinte, das ist echt krass, weil diese Motion hat super funktioniert am Anfang des Jahres, aber jetzt zum Ende des Jahres gar nicht. Also alle, die meisten Leute, und das, da sind wir jetzt nicht nur als Startup betroffen, sondern viele seiner Unternehmen, mit denen er zusammenarbeitet, und er arbeitet mit deutlich größeren Unternehmen als uns auch zusammen. Und da haben die ganzen Leute gesagt, nee, sie wollen das Meeting nicht nehmen. So, dieses Referral-Thema ist jetzt schon wie gefühltes Outbound-Thema, wo die Leute sagen, no. Und es war früher auch einfacher, aber du siehst alles und es wieder zu deinem, was du davor gesagt hast. Ja, es wird halt irgendwann mal exploited. Es gibt dann Leute, die das alles automatisieren. Ich habe da auch ein System entwickelt, was mir das durchautomatisiert. Ja, je mehr du das durchautomatisiert, desto mehr Leute machen es, desto mehr Tool gibt es, die dir das dabei helfen. Also wie zum Beispiel High Five ist ein Startup, was auch Scott unterstützt, oder ComSource.
Ja.
Gibt es verschiedene Referral-Tools. Ja, dadurch, dass das alles jetzt existiert, will jetzt keiner mehr Meetings mehr machen.
Spannend. Ich hoffe, dass wir in Deutschland dann noch 2 Jahre hinterherhängen und dass hier nicht so kommt. Bis jetzt funktioniert für mich das Empfehlungsthema sehr, sehr gut. Wie gesagt, meistens aber durch die aktive Frage und die Überlegung, wen kann ich im Prozess eigentlich alles fragen? Von eben, und du hast ja die Business-Seite und du hast die persönliche Seite. Du hast ja auch gesagt, kann auch von Freunden etc. kommen. Aber gerade auf der Business-Seite übersehen wir, glaube ich, immer viel Potenzial von Leuten, die beispielsweise eine gute Kauferfahrung hatten, aber nie Kunde sind, geworden sind, oder die auch alle ein gutes Netzwerk haben. Oder eben, ich glaube, da müsst ihr bei den Referral-Partnern zu überlegen, wer sind die Leute, die mein Netzwerk, meine Zielkunden eigentlich kennen.
Ja, also, und wer hat, und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass wenn du so Referral-Partnership-Agreements hast, eigentlich machen es die Leute nicht wegen dem Geld. Und sobald du aber so einen Vertrag in place hast, ist dieses Geld eigentlich so viel mehr im Fokus, dass das eigentlich schon fast schade ist. Also wir haben jetzt ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt zurückhalten, weil die Leute, die uns empfehlen, die werden uns empfehlen und die brauchen gar kein Money for it back. Und da geht's auch dann wieder darum, okay, wie stark sind deine Network-Ties? Weißt du, auf USA, die Leute haben so viele LinkedIn-Follower. Ich sehe natürlich nur die Follower und kann fragen, hey, von diesen 100.000 Leuten kannst du mir eine Intro machen zu diesen 1.000? Die Ties sind nicht immer die engsten, das sind teilweise random people. Und ich glaube, auch so kulturell, Deutschland, USA, merken wir halt schon, dass die jemand, sag ich mal, dir Empfehlungen in Deutschland gibt, dass das schon eine andere Empfehlung wie in USA. Also die ist normalerweise viel enger. Aber in Deutschland sind die Leute auch ein bisschen geiziger mit den Referrals. Und das ist auf Investorenseite von Gründern, auf Sales-Seite, also die sind viel more protective of their network.
Was ich auch fairerweise nachvollziehen kann, weil das Intro ja immer auch in gewisser Weise in meinem Namen, oder ich mit meiner Empfehlung mit meinem Namen stehe, und das natürlich ein relevanter Punkt ist, glaube ich auch, dass du natürlich, wenn du Advisor hast, die sind aber tendenziell von deinem Produkt doch überzeugt und die können dahinter stehen, dass es schon hilfreich ist, sich eben Leute zu nehmen, die ja auch diese Empfehlung wirklich aussprechen können. Und ich glaube, das Zweite ist, was wir oft übersehen, den Research, warum wir mit der Person sprechen können, können wir nicht auslagern. Du kannst natürlich einen Helikopter nehmen und sagen, ich fliege theoretisch, mal angenommen, du könntest damit auf Mount Everest fliegen. Dann stehst du da auf dem Gipfel ohne Winterjacke und Ausstattung. Das ist ja auch ein bisschen kalt und das ist ein bisschen doof. So, das hilft schon irgendwie, vorher sein Research zu machen und was mit zur Party zu bringen, dass wenn du eben dann im Executive Office stehst, dann auch was zu erzählen hast und weißt, warum will ich mit der Person reden? Welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich mitbringen? Und das ist so ein typischer Fehler, den ich sehe, wenn wir schon nach Empfehlungen fragen, dass wir dann vergessen, dass wir immer noch relevant sein müssen.
Ja, Absolut. Um dir ein Beispiel zu geben. Tatsächlich hat Scott uns auf die Idee gebracht, dieses Referral-Partnerships-Thema zu machen und auszutesten. Wir haben halt eben angefangen, einer unserer Go-to-Market oder ist einer unserer Go-to-Market-Advisern, und dann haben wir halt überlegt, okay, was können wir tun, um auch noch unser Netzwerk in USA größer zu machen. Einfach weil wir auch aus Deutschland kommen und uns das nochmal komplett neu aufbauen mussten. Hat er gesagt, hey, probiert's doch mit Referral-Partnerships aus und lass mich euer Guinea Pig sein. So, was haben wir gemacht? Scott hat, ich glaube, 115.000 Follower auf LinkedIn. Ich habe mir alle seine Connections gezogen. Ich habe seine Connections durch Louis laufen lassen und habe mir angeschaut, welche Unternehmen von den Leuten, mit denen Scott befreundet ist, Account Research durchführen, haben Account-Based Sales and who are hiring Full-Cycle AEs oder SDRs. Und dann noch ein paar andere KPIs, ja, weil die unseren ICP definieren. Ich verkaufe eine Account-Research-Lösung, also muss ich wissen, ob ein Unternehmen Account-Research betreibt. So, dann habe ich diese Liste relativ schnell durchgefiltert und bin dann auf, ich weiß es nicht mehr, auf irgendeine Zahl gekommen. Bin zu Scott gegangen und jede Woche teile ich mit Scott eben Leute aus dieser Liste, ob er mir eine Intro machen kann. Sagt er ja, sagt er nein. Und dann hat er gesagt, ja, willst du mir noch mehr Leute schicken? Ich so, du Scott, ich muss dir gerade nicht mehr Leute schicken, weil aus deinem Netzwerk habe ich sonst niemanden identifiziert, der Account Research betreibt. Genau, lass uns abwarten. Das heißt, wir hatten so den ersten Batch durchlaufen, wir hatten wundervolle Konversationen. Sachen sind auch geclosed, Sachen sind immer noch in der Pipeline und es funktioniert. Aber oftmals hat er auch gesagt, nee, funktioniert nicht. Kann ich nicht machen, kenne ich nicht so gut.
Ja, und ich glaube, genau da ist bisschen die Krux bei dem Thema, dass am Ende du ja natürlich hingehen kannst und überlegen kannst, wen kennst du denn eigentlich tatsächlich? Oder wen kennen die Leute eigentlich tatsächlich? Ne? Also waren die zusammen auf einem Event, in einem Webinar, eine Ahnung, in der Schule, sitzen die zusammen, liebe Grüße an Daya, auf dem Springer-Gebäude mit, genau, mit Jesse. Das sieht man dann, und dann kann man natürlich sehr gezielt sich da Notizen machen und dann später danach fragen. Gerade auf jetzt Individual Contributor Level. Und dann weißt du auch, dass eine Wahrscheinlichkeit, dass das Intro funktionieren kann. Und ich glaube, das ist immer noch der eben der eine Unterschied. Tatsächlich nicht unbedingt skalierbar ist, aber was ist heute noch skalierbar? Normaler Outreach ist es ja, wie wir gesehen haben, auch nicht mehr so sehr. Aber zumindest auch seine Schwierigkeiten mit.
Absolut richtig. Und ich denke immer so, okay, B2B-Sales ist 5 Jahre hinterher B2C-Sales. Was war ein B2C-Sales? Ja, man hat gefragt, hey, welche Augencreme benutzt du oder keine Ahnung, welche Lampe hast du in deinem Wohnzimmer? Hast du irgendwie jemanden gefragt? Dann kam Instagram, bist du deinen Leuten gefolgt und hast geguckt, was die so haben. Und irgendwann mal hast du angefangen, Influencer zu folgen. LinkedIn ist voll von Influencern, die dafür bezahlt werden, Lösungen zu schreiben. Ja, dass das halt dann irgendwann mal nicht so gut funktioniert, ist halt klar, weil die Empfehlung dann eine bezahlte Empfehlung ist.
Ja.
Und da muss man halt natürlich auch abwägen, was ist authentisch, was ist nicht authentisch, wo steht jemand wirklich dahinter, wo nicht. Und ich glaube, das sind halt dann natürlich Fragen, wo man sich halt auch überlegen muss, okay, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht. Und zum Beispiel Scott hat auch letzte Woche geschrieben, hey, ich mache keine bezahlten LinkedIn-Posts mehr, weil ich habe festgestellt, das bringt niemandem was.
Ja, ist auch total fair und, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sich zu überlegen, ist das, was ich mache, dann eben konsistent. Ich hatte tatsächlich auch das Thema und ich überlege auch noch, wie ich damit umgehe, dass ich kontaktiert worden bin für das Thema Sponsorship für den Podcast. Und es waren 1-2 Tools, wo ich gedacht habe, ich habe selber nicht so geil.
Ja, ich meine, jetzt ist das deine Brand.
Genau, jetzt ist es aber
dann
mein Podcast.
Dann wird es nicht mehr deine Brand sein.
Genau, na, man kann es schon, glaube ich, abgrenzen und es ist ja auch schön, dass dir jemand Geld dafür geben möchte, dass er sein namentlich irgendwie genannt werden möchte, aber es ist dann eben nicht das, für was ich eigentlich stehen möchte, sagen wir es mal so, und darum habe ich bisher immer Nein gesagt. Aber es ist eine spannende Frage für den, wie man damit umgeht, das ist jetzt nicht so wenig Geld, was man irgendwie auch gut und gerne nehmen würde.
Ja, absolut, absolut.
Also ich suche nur, warte noch auf Sponsorships von Produkten, hinter denen ich stehe.
Okay, alle Leute, die zuhören, Louise draußen, weil wir sind nicht so auf den deutschen Markt mehr fokussiert. Vielleicht kannst du es ja, also was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben in New York, also wir waren in San Francisco und das eigentlich wegen Tech und wegen Investoren und Co., aber ich habe es auch letztens auf LinkedIn geschrieben, es war jetzt so persönlich nicht so eine erfüllende Stadt und auch weit von Europa entfernt, deswegen sind wir jetzt nach New York und mussten da halt auch wiederum von Scratch anfangen. Also haben wir Go-to-Market Executive Roundtables ins Leben gerufen, wo wir einmal im Monat Leute zusammenbringen, was echt super, super cool ist. Und wir machen es auch mit einer RevOps Consulting Firm zusammen, Carabiner Group, ich weiß nicht, jetzt auch ein bisschen in Deutschland aktiver. Und haben jetzt jedes Mal einen dritten Sponsor, den wir einladen, das Co. zu hosten. Also es sind immer Carabiner Group und Louis plus X. Und somit haben wir schon immer jemand, der uns auch hilft, das zu sponsoren. Aber es ist halt nicht exposed auf eine Person, sondern das war halt uns wichtig, dass wir gesagt haben, es soll cool sein, eingeladen zu werden und die Brand mitzuteilen letzten Endes. Und es war etwas, was uns ganz gut gefallen hat und womit wir leben konnten. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee für dich.
Wir hatten zumindest bei Sparks mit Dinner-Events sehr, sehr großen Erfolg. Ich war vor ein paar Wochen bei Pleo und durfte dort zu Referrals einen Workshop halten. Und die machen ja auch sehr, sehr erfolgreich ihr CFO-Dinner als eine Art Roadshow durch die Städte. Also ich glaube, diese Executive-Events, und da habe ich auch bei einem Panel kürzlich mit ein paar Enterprise-Sellern gesprochen, die das sehr ähnlich gemacht haben, funktioniert einfach hervorragend. Weil so auch gerade im Rahmen von zum Beispiel anderen Branchen-Events oder Messen, wenn die Leute eh in der Gegend sind, kann man das super kombinieren. Ist auf jeden Fall etwas, was ich unabhängig davon machen würde. Ich glaube, für mich selber dafür ist es zu sehr ein Hobby.
Ja, das stimmt, aber für deinen Podcast kannst du jede Woche jemand anderen für Sponsoring einladen.
Da siehst du.
Oder nee, irgendwann mal fliegen so ganz viele Logos um dich herum.
Ja, ganz genau. Nee, ist schon okay so. Aber mal gucken, wo es hingeht. Sehr, sehr cool. Jesse, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, Trial and Error. Sachen einfach ausprobieren, tun, machen, schauen, ob sie funktionieren. Wenn sie funktionieren, versuchen zu verstehen, warum. Und wenn sie nicht funktionieren, auch verstehen, warum. Und dann, nächste Idee her. Also ich würde sagen, echt Geduld haben, auch mit den verschiedenen Tools und Konzepten allen mal eine Chance geben. Ich glaube, das ist das Wichtigste in Tieren.
Mega. Sehr gut. Du, ich habe noch eine letzte Frage für dich. In dem Fall weißt du ja von Daya für dich dagelassen. Gast der Vorwoche. Ich spannend finde. Ich glaube, sie kommt aus Hotel Matze. Hat sie sich da stibitzt und bedient. Und in meinem Fall ja in guter Tradition mittlerweile, aber auch stibitzt von Diary of a CEO, dass quasi Gästin der Vorwoche eine Frage da lässt für den Gast der aktuellen Woche. In deinem Fall, was glauben andere von dir, wenn sie dich wahrnehmen, kennenlernen, was aber überhaupt nicht stimmt?
Ich glaube, ich könnte viel reden, aber vielleicht etwas, was auch mit dem Podcast zu tun hat. Ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, gerade SaaS-Konferenzen und Co. Und man sieht mich eigentlich immer. Und Leute denken, ich bin super, super extrovertiert, aber letzten Endes bin ich ein outgoing Introvert. Das heißt, es ist für mich tatsächlich manchmal echt sehr schwierig, auf Leute zuzugehen und Co. Ich überwinde mich, aber letzten Endes, glaube ich, alle denken, ich wäre super extrovertiert, bin's nicht. Und was mich da verrät, ist natürlich mein Background, ist auch in Akademie. Ich komme aus der Wissenschaft und bin sehr analytisch. Genau, wissen viele vielleicht nicht, wenn sie mich sehen.
Mega spannend. Auch ein richtig, richtig cooles Thema, über das man viel diskutieren kann. Ich habe letztens Diary of a CEO dazu eine Folge gehört. Jos sagte, eigentlich, ich habe über 90% der Leute sind nicht introvertiert oder extrovertiert, sondern sind eigentlich so ambiverts, glaube ich, das Wort.
Mhm.
Sowohl das eine als auch das andere. Und es geht so für sich eigentlich herauszufinden, bei welchen Menschen, bei welchen Themen gewinnst du Energie und welche rauben dir Energie? Weil ich habe das zum Beispiel auch. Ich tue mich super schwer damit, Events, Leute neu kennenzulernen. Aber in einem kleinen Kreis von Leuten gibt mir das unfassbar viel Energie. Aber ich bin ähnlich wie du. Ich bin auch, also das Being Extrovert ist so hart antrainiert. Und ich kann das, aber es ist halt etwas, was mich komplett anstrengt. Aber nach so einer Konferenz ist irgendwann die Sozialbatterie leer und dann flüchte ich aber mit dem nächsten Uber nach Hause, leg mich auf die Couch, schnapp mir ein Buch oder guck einen Film oder I don't know.
Ja, was auch immer das dann wieder ist, was es ausbalanciert.
Insofern kann ich es sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr cool. Jessie, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Auf LinkedIn. Wer mich kennt, der weiß, dass ich da eigentlich ganz gut reachable bin. Einfach Jessica Peli auf LinkedIn eingeben.
Irgendwo in den Shownotes oder so.
Perfekt.
Mega. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht, dass das nach 6 Monate Wartezeit haben sich auf jeden Fall gelohnt. Freue mich, vieles weiteres von dir zu lesen. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Jessie, schöne Weihnachten und dann guten Jahresstart und euch auf jeden Fall einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Und möge 25 erfolgreich sein.
Yes, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich wünsche allen da draußen ganz viel Erfolg. Und falls es eine nächste Podcast-Serie gibt, Sendung, dann ist meine Frage an deinen nächsten Kandidaten. Darf ich das schon verraten oder nicht?
Du darfst es auch verraten. Haben es mir Leute bei LinkedIn hinterher geschickt. Hau raus. Kleiner Cliffhanger.
Welche Vorsätze hast du dir vorgenommen, hast du schon verworfen?
Dir ist klar, dass ich die nächste Folge noch vor Silvester aufnehme.
Nein,
das wird lustig.
Okay, welche glaubst du, wirst du verwerfen?
Ab Zielsetzung und so ist ein gutes Thema, über das man da auf jeden Fall sprechen kann. Sehr, sehr cool. Du, Jessie, war mega cool. Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.